Hochverehrte Damen, werte Herren, herzlich willkommen zu einem weiteren Abend unserer Vortragsreihe Kraft und Macht der Bilder zur Rhetorik des Visuellen. Mein Name ist Volker Friedrich, ich lehre an dieser Hochschule als Professor Schreiben und Rhetorik an der Fakultät Architektur und Gestaltung und habe mir irgendwann das Vergnügen eingerichtet, Semester um Semester für Sie solche Vortragsreihen zu organisieren. Es ist, falls Sie es nicht wissen sollten, die 18. Das ist doch schon mal was. Falls Sie über das aktuelle Programm noch nicht so ganz informiert sein sollten, wir haben hier noch ein paar der hübschen Karten mit schönen Illustrationen und da stehen die ganzen Termine und Referenten drin. Ich lege die hierher, da können Sie sich die nachher mitnehmen. Dort finden Sie auch eine URL angegeben, die Ihnen sagt, wo Sie nachhören können, was bisher geschah. Wir denken ja sozusagen in Serien und Sie können von den 18 Vortragsreihen die 17, die vorher schon waren, die meisten Vorträge als Audiodatei dokumentiert finden auf einer Internetseite der Hochschule. Und das sind mittlerweile so rund 200 Vorträge, die Sie da sich zu Gemüte führen können. Sie können sie auf Ihr Abspielgerät herunterladen, in der Straßenbahn hören und ein beglücktes Gesicht machen. Wer wird uns heute beglücken? Jemand, der, glaube ich, in fast jeder Vortragsreihe hier in der Bütt stand, nämlich Harald Kirchner. Was sollten Sie über unseren Referenten wissen vorab? Harald Kirchner hat studiert Philosophie, Germanistik an der Universität Stuttgart, hat dieses Studium mit einem Magister Artium abgeschlossen, also ein Meister der Künste steht vor ihm. Er hat dann das gemacht, was die meisten Leute machen, wenn man in den Journalismus will. Er hat ein Volontariat gemacht, und zwar beim Hörfunk, des damals, glaube ich, noch Süddeutschen Rundfunks, nicht wahr? Damals war es noch nicht fusioniert zum Südwestrundfunk. Diesem Sender ist er auch nach der Fusion treu geblieben. Mittlerweile macht er nicht mehr Hörfunk, sondern seit vielen, vielen Jahren Fernsehen. Und Sie werden ihn womöglich das eine und andere Mal schon gesehen haben. Vor ein paar Jahren hat er geradezu Hochkonjunktur gehabt, als das Thema Stuttgart 21 so richtig brummte. Dann haben Sie ihn sehr oft im Fernsehen gesehen, weil er nämlich unter anderem der Experte in der Nachrichtenredaktion beim SWR ist für Verkehrsthemen. Aber nicht nur. Jetzt am Wochenende konnten Sie ihm beispielsweise Bericht erstatten hören vom Grünen Landesparteitag. Da sehen Sie mal, man kommt rum in diesem Beruf. Er arbeitet also für eine Sendung, die jetzt, glaube ich, heißt Landesschau aktuell.
Bingo, ja.
Oh. Ich versuche das seit 9 Jahren richtig zu sagen. Mal heißt es Baden-Württemberg aktuell, mal heißt es Landesschau, mal heißt es, keine Ahnung, aber jetzt heißt es Landesschau aktuell seit kurzem.
Ja.
Und ich habe es schon gelernt. Das spricht doch für die Lernfähigkeit von Professoren. Mal schauen, was Sie heute mitnehmen können. In altbewährter Manier haben Sie hinter dem Vortrag von Herrn Kirchner dann auch noch die Möglichkeit, ihm Fragen zu stellen oder mit ihm zu diskutieren. In diesem Sinne viel Vergnügen bei dem Vortrag von Harald Kirchner.
Ja, guten Abend, meine Damen und Herren. Schön, dass Sie da sind. Schön, dass Sie mir zuhören wollen. Ich bin gerade in einer besonderen Situation, weil wir seit Jahrzehnten die größte Senderreform eigentlich seit Jahrzehnten haben, die unsere Sendung Baden-Württemberg aktuell, Landesschau, Es ist auch immer problematisch, immer Namen, Austausch, Firmen geben Haufen Geld aus, um Markenrechte zu kaufen. Wir wechseln die auch dauernd aus, aber gut, jedenfalls, es heißt Landesschau aktuell. Und die ist vom Sendeplatz 1945 nicht abgerückt, sondern verlängert worden, was für ein Nachrichtenformat heutzutage eher ungewöhnlich ist, nämlich vorgezogen worden auf 1930 und ist mithin 30 Minuten lang. Das mag nicht viel klingen, aber im Nachrichtengeschäft ist das eine gewaltige Revolution, denn Nachrichten sind ziemlich das Teuerste, was man produzieren kann, einfach weil sie kleinteilig sind. viele O-Töne, viele Reporter, bedeutet viele Menschen, die daran arbeiten müssen. Vor allem muss man das irgendwie füllen. Eine halbe Stunde aus Baden-Württemberg, nicht so einfach mit richtigen Nachrichtengehalt. Ich weiß nicht, ob es uns gelingen wird, die Leute zu halten. Es ist im Übrigen auch eine ganz interessante Entwicklung, weil zum ersten Mal ein Nachrichtenformat nicht wegen inhaltlicher Gründe verlängert worden ist, sondern man darf es, glaube ich, sagen, aus Quotengründen. Denn 19:30 ist ein Umschaltzeitpunkt. Glaube ich, 8 Sender haben da Sendungsbeginne und Enden. Und vom ZDF, heute suchen die Leute, das heißt, die Leute wollte man abholen mit einem längeren Nachrichtenformat. In anderen dritten Programmen ist es durchaus üblich, Halbstundenformate zu haben, genau um die Zeit. Und da sagte man sich, Mensch, da holen wir die Leute ab und haben das Flaggschiff, was wir hatten. Das ist die Sendung eigentlich mit den höchsten Quoten, die wir haben im dritten Programm. Verlängern wir das und holen da die Zuschauer ab. Das ist also ein Riesenumbruch, bedeutet auch für uns eine Veränderung in den Strukturen. Das heißt, Beiträge werden vielleicht länger, Beiträge sollen ein bisschen zuschauerfreundlicher werden, eventuell emotionaler. Das heißt, dass man die Leute nicht bei der Ratio, sondern auch bei der Emotion abholt. Ob das gelingt, ob das nachrichtentauglich ist, mal schauen. Eine Woche läuft das Ganze jetzt. Im Moment sind die Quoten einigermaßen stabil. Wie sich das entwickelt, weiß man noch nicht genau. Für uns sehr spannend. Es hat ein Jahr Vorbereitung gekostet. Ein echtes Experiment. Aber jetzt eigentlich zum Thema Fernsehen. Wie wird es gemacht? Ich wollte ja auch über das Handwerk reden. Der Mensch ist ein Augentier, heißt es, und das Sehen ist der Sinn, mit dem man einen Großteil der Welt sich erschließt. Gerade auch in der Informationsvermittlung läuft heutzutage immer mehr über die Optik, nicht nur über das gehörte oder gelesene Wort. Der Mensch führt sich sprichwörtlich gerne etwas vor Augen. Dieses Phänomen ist nicht neu, schon Höhlenmalereien gab es und auch im Mittelalter hat man zum handgeschriebenen Buch auch immer die Illustration beigefügt. Das heißt, das Bild spielte in der Informationsvermittlung immer eine große Rolle. Das heißt eben, auf den ersten Blick etwas begreifen, das Sehen. Oder zumindest glauben wir, dass wir mit dem Sehen auch immer auch begreifen. Dazu kommt dann eine zweite Eigenschaft des Menschen, zumindest wenn man Aristoteles glaubt, das ist die Erkenntnis, dass der Mensch nach Wissen strebt. Nun gibt beides zusammen, die Dominanz des Sehens wie auch dieses Erkenntnisstrebens, könnte man sagen, da kommt man automatisch dann zum Fernsehen. Also ich habe jetzt keine Herztropfen für Volker Friedrich mitgebracht, das ist auch eine ziemlich steile These, aber man könnte es so sagen, das Fernsehen verbindet einfach eine ganz natürliche Verhaltensweise, nämlich das dauerhafte Sehen mit dem Erkenntnisstreben. Könnte statt Erkenntnisstreben auch einfach nur Neugier sagen, dann nimmt die These, nimmt es ihr die Schärfe, könnte man auch tun. Aber zu diesem Zusammenspiel der beiden Elemente Sehen und Erkenntnisstreben kommt ein drittes Element dazu, was für das Fernsehen konstituierend ist. Das ist nämlich die Passivität. Das heißt, Sie können verschiedene Bedürfnisse auf höchst bequeme Art auf dem Sofa miteinander verbinden. Ein Medienkritiker Neil Postman hat im Zusammenhang mit dem Fernsehen von einer Verführung gesprochen. Es ist eben viel leichter, sich aufs Sofa zu setzen und den Fernseher anzuschalten, als eine Zeitung oder ein Buch in die Hand zu nehmen und aktiv eben lesen zu müssen. So lässt sich auch in gewissen Ansätzen die hohe Attraktivität des Fernsehens herleiten. Wenn man die Statistiken zum Medienkonsum ansieht, hat das Fernsehen nach wie vor die Nase vorn. 3 Stunden im Durchschnitt verbringt der Deutsche vor dem Fernsehgerät, 2,5 Stunden etwa am Radio, knapp 2 Stunden sind es im Internet und für die Zeitungslektüre verwendet der Durchschnittsdeutsche dagegen nur 19 Minuten. Wobei man dazu sagen muss, diese Nutzungsdauern sind nicht exklusiv. Das heißt, heutzutage wird immer mehr Parallelnutzung betrieben. Leute lassen den Fernseher laufen und surfen gleichzeitig im Internet. Insofern verschmilzt das. Man kann davon auch nicht mehr ausgehen, dass die Fernsehnutzung sozusagen eine ausschließliche ist. Also, dass ich wirklich dem Programm zugewandt bin, sondern dass für manche das auch nur eine bunte Lampe in der Ecke ist. Wenn man die Mediennutzung heute anschaut, dann denkt man, naja, gut, da kommt man auf den Begriff der Informationsgesellschaft. 10 Stunden am Tag ist eine ganze Menge. Gleichzeitig kann man durchaus fragen, sind wir denn nun informierter als früher? Viele bezweifeln das. Es hat vor allem auch damit zu tun, dass Mediennutzung zum größten Teil auch auf Unterhaltung fällt. Also Deutschland sucht den Superstar oder Kochsendungen sind nicht notwendigerweise Informationsvermittlung. Heißt die Tatsache, dass unglaublich viele Informationen auf uns einströmen, auch gleichzeitig, dass wir alles begreifen, dass wir wirklich informierter sind? Das heißt es nicht, sagt der französische Soziologe und Philosoph Pierre Bourdieu. Er hat sich kritisch mit dem Fernsehen auseinandergesetzt und behauptet, dass gerade das Fernsehen eher zur Desinformation geeignet sei als umgekehrt. Er geht davon aus, dass das Medium sich aufgrund seiner eigenen Struktur auch seine eigenen Realitäten schafft. Aber was soll das heißen? Bourdieu nimmt an, dass das Fernsehen alles vereinfacht, um es seinen Gegebenheiten anzupassen. Sprich, es muss ja alles kurz sein. Das Primat der Verständlichkeit ist oberstes Ziel. Es geht darum, auch den uninformierten Zuschauer mit Informationen zu versorgen. Das heißt, Sie haben ein heterogenes Zuschauerfeld. Sie haben den Bildzeitungsleser und den Zeitleser gleichermaßen. Beide müssen Sie bedienen. Das bedingt, dass Sie eher unten ansetzen als oben, weil sonst senden Sie am Rest der Welt vorbei. Daraus folgt für Bourdieu, dass Inhalte eben nicht nur einfach sein müssen, sondern es sollten auch nicht zu viele unangenehme Dinge präsentiert werden, damit der Zuschauer nicht verschreckt wird und sich einen anderen Sender sucht, der ihm eben leichter konsumierbare Inhalte liefert. Das heißt, wenn man Bourdieu folgt, trägt nicht nur die Natur des Fernsehens an sich, sondern auch die Konkurrenzsituation unter den Medien dazu bei, diesen Trend zur Vereinfachung, ja auch zur Trivialisierung zu verstärken. Das beeinflusst laut Bourdieu nicht nur das Fernsehen, sondern es verändert auch politische Prozesse und Entscheidungen, weil sie auf die Produktionsweisen des Fernsehens und das Konsumverhalten der Zuschauer Rücksicht nehmen. Das ist natürlich eminent politisch. Ich weiß, es gab Zeiten, da hat man gesagt, naja, eine PK muss so früh laufen, dass es noch in die Glotze, Pressekonferenz, muss so früh laufen, dass sie noch ins Fernsehen reinkommt. Also es gab zum Beispiel Koalitionsverhandlungen, da wurde offen gesagt, naja, also wir kommen jetzt vor 8 raus, damit wir es noch in die Glotze kriegen. Das ist einfach der Kanal, mit dem man am meisten Leute nach wie vor erreichen kann. Wenn ich Bourdieu lese, dann ist es für mich als Fernsehmacher natürlich nicht einfach und er lässt ja kein gutes Haar am Medium. Das Kuriose ist allerdings, Pierre Bourdieu hat seine Thesen zum Fernsehen, sind im Wesentlichen 2 längere Vorträge, im Fernsehen produziert. Also hat sie dort in einem Setting vorgetragen, das er bestimmt hat. Er wollte nicht unterbrochen werden, er wollte keine dummen Fragen haben, sondern er wollte einfach seinen Vortrag vorstellen. Warum hat er das gemacht? Weil er einfach dort Leute erreichen konnte, die nicht an der Universität sind, die seinen Vorträgen zuhören konnten und die eben auch nicht seine Bücher lesen. Also ist er ins Fernsehen gegangen. Ist natürlich pikant, aber gleichzeitig zeigt es auch die Ambivalenz, die da drin steckt. Ich muss zugeben, dass bis zu einem gewissen Grade die Thesen von Bourdieu zutreffend sind. Ich glaube schon, dass es eine Vereinfachung gibt, dass es eine Tendenz zur Trivialisierung gibt, auch geschuldet einfach dem Zuschauerverhalten, das eben wegsäppt, wenn es nicht mehr gefällt oder wenn es eben nicht mehr zu begreifen ist. Für mich als Journalist ist das schwierig, weil ich habe eigentlich schon den Ansatz, Informationen zu vermitteln. Vor allem als öffentlich-rechtlicher Journalist habe ich den Anspruch, diese Informationen auch einigermaßen seriös zu vermitteln. Folgt man Bourdieu, ist das eigentlich nicht möglich. Ich sage, ich versuche es trotzdem. Also zum Fernsehhandwerk selbst. Ich spreche bewusst vom Fernsehhandwerk, denn es gibt den theoretischen Rahmen, Bourdieu, ein bisschen drumherum. Es gibt den theoretischen Rahmen dessen, was will ich im Fernsehen vermitteln. Das sind die rein intellektuellen Anforderungen, die ich beispielsweise für die Politikberichterstattung brauche. Aber es gibt auch ein sehr praktisches Wissen, das ich brauche, einfach um Fernsehen möglich zu machen. Ich muss wissen, Wie erzähle ich eine Geschichte mit Bildern? Welche Personen lasse ich auftreten? Wie ist eine Struktur von dem Beitrag? Was sind die Mittel, die ich gebrauchen kann, damit ein Thema tatsächlich verständlich wird? Das sind eher die handwerklichen Ebenen. Und dann gibt es das ganz Banale, wie bekomme ich in begrenzter Zeit etwas in dieses Medium hinein? Das ist übrigens der Aspekt, der meine Arbeit mit am meisten bestimmt. Also zum Beispiel am Wochenende Grünen-Parteitag, da lief das, was am Tage über gemacht wurde, ließ sich sehr gut in einen Beitrag, der ab 18 Uhr gesendet wurde, vermitteln. Also das Schneiden, Texten, Mischen, das geht alles in einem Rutsch, das kann man schaffen bis 18 Uhr. Ich habe dann nochmal umgearbeitet bis 1945, einen komplett neuen Beitrag. Am Anfang stand zum Beispiel das gesetzte Thema die neue Wirtschaftspolitik der Grünen. Danach kam eine große Debatte über Asylpolitik. Die habe ich dann im zweiten Beitrag gebracht. Das Ganze noch ergänzt durch eine Live-Schalte von einer Kollegin, die eben das Aktuelle da noch dran gesetzt hat. Am Sonntag war der Parteitag um 1 rum. Das heißt, da kann man problemlos produzieren. Morgen mache ich eine Pressekonferenz, die ist um 12. Da schaffe ich das gerade noch, das um 16 Uhr in die Sendung zu bringen. Am Donnerstag zum Beispiel ist eine CDU-Regionalkonferenz über die Kandidatenfindung für die Landtagswahl. Da muss man Live-Bericht erstatten, weil einfach das Ding fängt um 7 an. Da ist keine Chance, einen gestalteten Beitrag in eine Sendung um 19:30 zu bringen. Das sind also die rein technischen Gegebenheiten. Aber ganz konkret, wie macht man so einen Beitrag? Ich habe Ihnen ein paar Beispiele mitgebracht, ganz bewusst nicht irgendwelche Highlights aus dem Fernsehen schaffen, sondern ganz normales Alltagsgeschäft, Graubrot. Nichts Spektakuläres, kurze Dinger, die ich sozusagen fließbandmäßig jeden Tag raushaue. Das erste Beispiel ist ein Beitrag, den ich vor ein paar Wochen gemacht habe. Vor jedem Beitrag, ich habe hier nur die nackten Beiträge, nicht die gesamte Sendung, läuft eine sogenannte Moderation. Das heißt, man muss sich den Beitrag, den Filmbeitrag und die Moderation, das heißt, was der Moderator im Studio in die Kamera spricht, als eine Einheit vorstellen. Das heißt, am Anfang steht immer so etwas wie eine Meldung, worum geht es eigentlich, und führt ins Thema ein, und dann folgt der Beitrag, der es vertiefen soll. In diesem Fall ging es um ein Thema, ein Planfeststellungsverfahren für Stuttgart 21, ein Planfeststellungsabschnitt auf den Fildern, Flughafenbahnhof. Und einige Gegner hatten plötzlich ein Gutachten herbeigebracht, dass eine starke Gleisneigung, die der Stuttgarter Hauptbahnhof künftig aufweisen wird, zu Sicherheitsrisiken führen könnte. Dieser Gutachter trat bei dem Erörterungstermin zur Planfeststellung eben auf. Und das ist eben der Beitrag, und den würde ich Ihnen jetzt versuchen vorzuführen. Shutter, jawohl. Aha. Jawohl. Für Sie scheint es noch einmal um alles zu gehen. Stuttgart 21 Gegner stellen das Projekt erneut grundsätzlich in Frage. Der jüngste Vorwurf: Ein Nachweis für die Sicherheit des Tiefbahnhofes im Gefälle sei beim Eisenbahnbundesamt nie erbracht worden. Der Stuttgarter Tiefbahnhof soll in einem Gefälle von rund 15 Promille liegen. Das heißt, auf 430 Metern wird es einen Höhenunterschied von 6,5 Metern geben. Das verstößt zwar gegen die Regeln, wurde aber trotzdem vom Eisenbahnbundesamt genehmigt. Grund? Da nie Wagen alleine im Bahnhof wären, sondern immer nur ganze Züge mit Lok, könne auch nichts von alleine wegrollen. Sven Andersen, Bundesbahndirektor AD, hat dagegen erhebliche Sicherheitsbedenken, und er nennt einen anderen Grund für die Genehmigung des Eisenbahnbundesamtes.
Es ist massivster Druck von der Politik ausgeübt worden über das Bundesverkehrsministerium, in der Gestalt, dass das Eisenbahnbundesamt, also auch die planende Behörde, die Sache Stuttgart 21 nur so zu planen hatte und zu genehmigen hatte, damit der schiefe Bahnhof in der Planfeststellung durchkam, hat sich gewisserweise die Planfeststellung erschlichen.
Die Bahn verweist darauf, dass für alles offizielle Genehmigungen vorlegen. Auch die neue Grundsatzdebatte sei unverständlich.
Eine total rückwärtsgewandte Diskussion, die niemand was bringt. Ich glaube auch nicht den Gegnern, den Projektgegnern. Ich weiß nicht, was es bringen soll, nochmal zu diskutieren, was vor vielen Jahren planfestgestellt wurde und durch gerichtliche Urteile bestätigt ist.
Morgen soll noch einmal über Kapazität und Sicherheit des Projekts diskutiert werden. Das war's. So. Gut, warum habe ich diesen Beitrag so aufgebaut? Verkehrsthemen sind in der Regel relativ komplex. Man kann nicht unbedingt davon ausgehen, dass jeder sich in irgendwelche Bahnvorschriften eingearbeitet hat, geschweige denn irgendwelche Ingenieursgeschichten, die nur von Fachleuten verstanden werden. Ich habe also angefangen mit Bildern von dieser Veranstaltung. Das ist erstmal die Verortung, wo bin ich überhaupt, wer sind die handelnden Protagonisten, das sind die Gegner, die sich da, die sich wehren, die sagen, wir reden nicht nur über den Planfeststellungsabschnitt oben auf den Filtern, sondern es geht um diesen Hauptbahnhof, stellen also die Grundsatzfrage. Dann führe ich über eine Grafik ins Thema ein. Diese Grafik ist natürlich schematisch. Das heißt, sie ist auch wieder ein bildliches Element, was mich nahe an das Thema heranführt, was eben versucht, den technischen Gegenstand darzustellen. Das folgt eine Computeranimation, auf der ich die Sätze sage, die die Bahn vorbringt, warum die Gleisneigung eben für sie kein Problem ist, nämlich weil alle Genehmigungen da sind. Dann führe ich den Menschen ein, der diesen Vorwurf erhebt, nämlich diesen Bundesbahndirektor. Der führt aus, spricht von politischer Einflussnahme. Und dann habe ich die Gegenstimme, die sagt, nö, ist alles in Ordnung, warum diskutieren die darüber? All dies, was da angeprangert wird, ist längst genehmigt und zwar von Experten. Dann endet das Ganze relativ lapidar mit einer Zeitangabe, wie es weitergeht. Also ich beziehe keine Stellung, ich lege dar, was dort verhandelt worden ist, was der Diskussionsgegenstand war und überlasse letztendlich dem Zuschauer auch, sich da einen Reim drauf zu machen. Ein Problem des Fernsehens ist, dass durch bewegte Bilder sich nicht alles darstellen lässt. Hier ging es noch einigermaßen die Grafik der Gleisneigung. Über die Vorschriften, die kann ich schon nicht mehr bildlich darstellen, da müsste ich irgendwelche Texte mit Paragraphen und Formeln zitieren, das kann man im Fernsehen letztendlich nicht machen. Diesen Sachverhalt beschreibe ich über Bildern, die eben die Leute bei der Veranstaltung zeigen. Also die Leute, die dagegen sind, die Bahn, also gegen das Gutachten, zeige ich. Ich visualisiere nicht den eigentlichen Vertragstext, sondern ich visualisiere die Leute, die diesen Vertragstext eigentlich propagieren. Das ist eben das Problem des Fernsehens grundsätzlich, dass letztendlich vieles, was im politischen Bereich abläuft, im Abstrakten spielt, aber das Bild eine Konkretion ist, die auch ablenken kann. Wir haben das Problem, dass Bild und Text hier bisweilen auseinanderdriften. Also man nennt das Bild-Text-Schere. Ganz einfaches Beispiel, wenn ich von einem Stuhl rede und einen Tisch zeige, ist das das klassische Beispiel einer Bild-Text-Schere. Das versucht man eben zu vermeiden, aber man kann das gar nicht immer vermeiden. Dann kommt man zum integralen Bestandteil des Nachrichtenbeitrages, den sogenannten O-Ton, der Originalton. Also das, was da gesprochen worden ist, ich muss dazu sagen, was Sie jetzt nicht gesehen haben, was immer live in der Sendung gezogen wird, ist die sogenannte Bauchbinde, das heißt das Schriftinsert, wo der Name und die Funktion des betreffenden Menschen angezeigt wird. In dem Fall war es relativ einfach, weil ich die Person benannt habe, beziehungsweise die Funktion. Der Mensch, der für die Bahn gesprochen hat, war Wolfgang Dietrich, der Sprecher für das Projekt Stuttgart 21. Also, der O-Ton ist insofern eine wunderbare Sache, denn er macht es möglich, etwas nicht nur zu zitieren, sondern man sieht den Menschen im Bild und mit seinen eigenen Worten. Wir haben also nicht nur die Information, was er sagt, sondern auch, wie er es sagt. Was für einer ist das? Ist der sympathisch? Ist der kompetent? Ist der arrogant? Und so weiter. Diesen Mehrwert, den generiert das Bild, die Stimme an sich. Das ist nicht banal, denn man hat schon festgestellt, dass Informationen bzw. Behauptungen von Leuten oftmals eher geglaubt werden, wenn diese Leute sympathisch rüberkommen, wenn die nett sind, wenn sie etwas in einem freundlichen Ton sagen, glaubt man es ihnen eher, als wenn da ein Raubautz steht und vielleicht dasselbe sagt und vielleicht genauso wahr ist, aber eben in einer Weise, die eben nicht sehr angenehm ist. Hier hatten wir eben diesen ehemaligen Direktor der Bahn, der seinen Vorwurf bewertet. Das ist auch ein wichtiger Aspekt. O-Töne in Nachrichten haben meist wertenden Charakter. denn ich will ja als Journalist nicht selber Wertungen rüberbringen, sondern es sollen schon die Leute machen, die dafür stehen. Das ist der Vorteil. Die reinen Fakten, die kann ich versuchen, eben über Bilder zu transportieren. Also insofern ist tendenziell eher die Wertung eines Sachverhaltes, also ich bin für, ich bin gegen, eine Sache, die ich im O-Ton unterbringe. Der zweite O-Ton, wie gesagt, stammt vom Sprecher des Projekts. In Nachrichten achten wir eigentlich immer darauf, dass beide Positionen zu Wort kommen und vor allem eben auch im O-Ton. Denn es gibt einen Unterschied, ob ich etwas nur zitiere oder ob ich den tatsächlich zeige. Die Gewichtung ist anders. Also es wird oft als negativ empfunden, wenn ich nicht beide Parteien sozusagen auf Augenhöhe habe und mit den gleichen Mitteln arbeiten lassen, sondern wenn ich nur ein Zitat habe, das ich über eine Grafik nehme oder über beliebige Bilder. Das ist ein Unterschied. Oft passiert es, dass Firmen, gerade wenn es ein unangenehmes Thema ist, nicht vor die Kamera wollen. Dann kommt dann das berühmte Fax oder die E-Mail und manchmal wird dadurch auch versucht, Berichterstattung schlicht und einfach zu unterdrücken. Denn man sagt dann oft dazu, naja, also wenn die anderen sich nicht äußern, können wir mit dem Vorwurf nicht einfach an die Öffentlichkeit gehen, fehlt die andere Seite. Das funktioniert relativ häufig. Meistens kann man damit ein bisschen Zeit schinden, ein Thema tot kriegt man damit eigentlich nicht. Ist das Thema aber sehr brisant? Und eine Firma äußert sich nicht oder ein Politiker äußert sich nicht, dann sagt man, Firma XY wollte sich vor der Kamera nicht äußern. Was von der Wirkung eigentlich schon bedeutet, die haben Dreck am Stecken. Das berücksichtigen viele Pressestellen nicht. Zum Beispiel Herrn Dietrich muss sich auch erst davon überzeugen, dass er vor die Kamera geht und sagt, er will dazu überhaupt nichts sagen, es sei so ein Schwachsinn. Dazu sagt er jetzt nichts mehr. Also Herr Dietrich, dann werfen Sie mir wieder vor, Sie kommen nicht vor. Und dann sagt er, okay, gut, dann ist er vor die Kamera gegangen. Aber das muss man denen manchmal auch beibiegen. Gelegentlich passiert es auch so, dass mir neulich bei der Haushaltsdebatte so gegangen, da wollte ich einen kommentierenden O-Ton vom CDU-Fraktionsvorsitzenden, der ließ sich da nicht so recht drängen und spielte auf Zeit, wollte irgendwie, ich mach's später, ich war aber in Zeitdruck, dann habe ich dem mit seinem Konkurrenten Herrn Wolf gedroht, nach einer Viertelstunde stand er vor der Kamera. Also das Medium hat einen gewissen Durchschlagskraft. Also nochmal zur Struktur des Beitrages. Ich erzähle über Bilder, die das Objekt direkt darstellen, die Vorgeschichte, komme dann auf die Bewertungen des vorgetragenen Vorwurfs durch die jeweiligen Protagonisten. Den Schluss des Beitrages bildet eben dieser, wie der Streit weitergeht, eben in einer Zeitangabe in diesem Fall. Wichtigstes Ziel eines Beitrages ist es eben, so verständlich wie möglich zu machen. Das ist mit das Schwierigste überhaupt, denn manchmal sind die Themen eben zu komplex und nicht unbedingt für jedermann von Interesse. Eben so eine Erörterung des Planfeststellungsverfahrens von einem Teil von Stuttgart 21 oder nehmen Sie den Länderfinanzausgleich, der betrifft zwar viele Bürger, aber die wenigsten interessieren sich für ihn und haben entsprechend wenig Vorwissen. Das heißt, auch meine Zuschauerschaft ist, wie gesagt, heterogen. Ein Optimum wird man dann nur schwer finden. Die Gefahr für den Fernsehmacher, werde ich zu speziell, schließe ich viele aus, bleibe ich zu oberflächlich, bin ich in Gefahr der Manipulation. Das ist immer der Spagat, in dem man sich da befindet. Da kann ich wieder Bourdieu hernehmen, der sagt, genau das ist der Punkt. Wenn ich jetzt für den Bildzeitungsleser, der gar nicht drin ist, das auf niedrigstem Niveau versuche vorzutragen, dann setze ich mich eben diesem Problem aus, durch die Vereinfachung letztendlich auch an Qualität herauszunehmen. Das passiert. Es gibt, wie Beiträge wahrgenommen werden, dazu gibt es kilometerweise Literatur. Ich gehe jetzt mal von der Praxis aus. Bei dem eben gesehenen Beitrag hatte ich auch ein Erlebnis, das einem vor Augen geführt hat, wie unterschiedlich Wahrnehmungen sein können. Diese Erörterung auf den Filtern ging über mehrere Tage. Am Tag danach, nach der Ausstrahlung dieses Beitrages, bin ich da wieder hoch. Erörterungen laufen so, dass jeder Mensch seine Einwände vortragen kann, auch ohne sich vorher anzumelden. Das heißt, da war so ein älterer Herr, der ganz hinten saß und der da immer wie wild auf seinem Computer tippte und immer frenetisch Beifall klatschte, als irgendwelche Menschen von der Bahn etwas Positives über das Projekt sagten. Und der ging dann irgendwann mal nach vorne und sagte, ja, also das sei hier alles so negativ und furchtbar schlecht. Und da hinten sitze ja auch die Presse, die immer so negativ berichte. Und vor allem auch der Südfunk sitze da, der ja überhaupt nicht die Befürworter zu Wort kommen lässt, so wie gestern. Da dachte ich mir, hoppla, komisch, war doch irgendwie relativ deutlich, dass dieser Mensch gesagt hat, er hält die Diskussion für rückwärtsgewandt, also er war da. Aber die Wahrnehmung von diesem älteren Herrn, die ist nicht furchtbar ungewöhnlich. Also das ist nicht einfach einer, der ein bisschen senil da drin hockt und nichts mitkriegt. Das war in der heißesten Phase von Stuttgart 21, Volker Friedrich hat es erwähnt, da habe ich sehr viel Berichterstattung über dieses Thema gemacht und da kamen haufenweise E-Mails, sowohl von Befürwortern wie von Gegnern, immer mit dem gleichen Vorwurf, bei Ihnen kommen nur die Gegner zu Wort, bei Ihnen kommen nur die Befürworter zu Wort. Beides ist natürlich falsch, aber das zeigt eben, wie unterschiedlich Wahrnehmungen sind und man könnte durchaus den Eindruck bekommen, dass die Menschen prinzipiell das sehen, was sie sehen wollen. Ich habe noch ein paar Filmbeispiele mitgebracht. Ich möchte Ihnen jetzt einen Beitrag zeigen über den sogenannten Großen Verkehrsvertrag des Landes Baden-Württemberg. Bei diesem Vertrag geht es im Wesentlichen um den Einkauf von Nahverkehrsleistungen. Also das Land Baden-Württemberg hat einen Vertrag mit der Bahn und bezahlt pro gefahrenem Kilometer eines Nahverkehrszuges, derzeit sind es 11 Euro, an die DB Regio. Der Vertrag hat 13 Jahre Laufzeit, das ist ungefähr der Vortext. Und mein Kollege Abmeier, das ist jetzt der Hintergrund, der war in der Sendung jetzt so nicht, der hat ein Exemplar dieses Verkehrsvertrages aufgetrieben und daraus auch ein Feature gemacht und dabei festgestellt, das Land Baden-Württemberg zahlt Preissteigerungen doppelt. Das legen die Vertragsklauseln nahe. Dieser Vertrag war geheim, weil er Betriebsgeheimnisse der Deutschen Bahn quasi enthält. Und der wurde halt irgendwo aufgetrieben, wie das im Journalismus gelegentlich mal so ist. Dieser Beitrag lief davor, am Tag davor, und da haben wir einen ziemlichen Aufschlag gemacht, auch zusammen mit der Stuttgarter Zeitung haben wir da zusammengearbeitet. Und den Beitrag, den ich Ihnen jetzt zeigen will, ist der Tag danach, nämlich die politische Reaktion auf diesen Beitrag. Shutter. Bezahlt das Land zu viel für den Nahverkehr oder nicht? Laut Verkehrsclub Deutschland ja, und zwar rund 1 Milliarde. Klar ist inzwischen, dass das Land zumindest 140 Millionen Euro nicht an die Bahn zahlen will. Der Verkehrsminister bestätigt das zum ersten Mal und er will es auf einen Rechtsstreit ankommen lassen.
Ich kann nur sagen, aus heutiger Sicht, aber auch schon früher, war klar, dass es nicht sehr zum Vorteil des Landes ist, sondern eher zum Nutzen der Bahn. Und wir müssen die Interessen des Landes und der Bewohner und der Nutzer der Bahn wahren. Und deswegen haben wir diese Konsequenzen gezogen nach reiflicher Prüfung. Deswegen halten wir daran fest, dass wir diese Überzahlung eben nicht an die Bahn weitergeben, sondern nicht zahlen.
Der damals zuständige Verkehrsminister verteidigt sich. Damals hätte man keine anderen Konditionen aushandeln können. 2003 hätte es keine Konkurrenten der Bahn gegeben. Der Verkehrsvertrag sei nach wie vor gut für das Land.
Mir wären andere Konditionen lieber gewesen, das ist klar. Aber unter Berücksichtigung dessen, dass wir mit einem Monopolisten verhandelt haben, betrachte ich das als gut. Und ich muss es nochmal wiederholen, die Verbraucherverbände haben uns bescheinigt, dass wir sehr gut verhandelt haben.
Der jetzige Verkehrsminister allerdings merkt an, dass die Bahn anscheinend wisse, dass sie zu viel Geld bekomme.
Und die Bahn hat ja übrigens bis heute nichts unternommen, um die Gelder zu bekommen. Daraus schließen wir, sie akzeptiert es.
Inzwischen werden neue Verkehrsverträge gemacht. Dabei könnten die einbehaltenen Millionen als Verhandlungsmasse eine Rolle spielen. Ich nehme an, Sie sind ein bisschen verblüfft. Waren vielleicht ein bisschen komische Bilder am Anfang. Der Beitrag ist natürlich auch so nicht gelaufen. Warum mache ich so ein Beispiel? Es soll sein, und vielleicht, warum haben Sie vielleicht Schwierigkeiten, so einem Beitrag zu folgen? Ich habe jetzt relativ am Anfang ein spektakuläres Bild genommen, relativ ungewöhnliche Perspektiven. Der eine oder andere wird gemerkt haben, naja, also Baden-Württemberg sieht für gewöhnlich ein bisschen anders aus. Naja, könnte auch im Schwarzwald gewesen sein, okay. Aber jedenfalls waren die Bilder auch von einer Art, die schlicht abgelenkt haben. Es waren zwar Züge, aber Bild und Text waren da weit auseinander. Und vor allem, diese Bilder waren von, zumindest Anfangsbild, von der Eindrücklichkeit, die erstmal vom Text schlicht ablenkt. Also wenn man Zug, der da über die Kamera fährt, ich meine, gut, das ist jetzt auch nicht mehr furchtbar neu, aber erstmal, wenn man das sieht, was ist denn das? Ne? Das ist, und damit hat man schon verloren. Wenn man das macht, ist der Beitrag im Eimer. Dann läuft nichts mehr. Wenn man am Anfang nicht mitkriegt und dieses eher verwirrende Bild zeigt, hat man verspielt. Aber oftmals sagt man, man muss das stärkste Bild nehmen, um reinzuziehen. Für Nachrichten würde ich sagen, ja, klar, man muss mit einem guten und starken Bild einsteigen, damit man den Zuschauer auch ködert. Wenn es aber zu toll, zu spektakulär ist, das Bild, dann ist es einfach nur ablenkend und blödsinnig. In diesem Fall, gut, sind keine Nahverkehrszüge aus Stuttgart gewesen. Ich habe jetzt einfach mal was genommen, was ich noch auf dem Server hatte. Das waren die Mariazellerbahn in Österreich, über die ich auch mal ein Feature gemacht habe. Ja. Ich zeige Ihnen jetzt mal die andere Variante. Bezahlt das Land zu viel für den Nahverkehr oder nicht? Laut Verkehrsclub Deutschland ja, und zwar rund 1 Milliarde. Klar ist inzwischen, dass das Land zumindest 140 Millionen Euro nicht an die Bahn zahlen will. Der Verkehrsminister bestätigt das zum ersten Mal und er will es auf einen Rechtsstreit ankommen lassen.
So. Ich kann nur sagen, aus heutiger Sicht, aber auch schon früher, war klar, dass es nicht sehr zum Vorteil des Landes ist, sondern eher zum Nutzen der Bahn. Und wir müssen die Interessen des Landes und der Bewohner und der Nutzer der Bahn wahren. Und deswegen haben wir diese Konsequenzen gezogen nach reiflicher Prüfung. Deswegen halten wir daran fest, dass wir diese Überzahlung eben nicht an die Bahn weitergeben, sondern nicht zahlen.
Der damals zuständige Verkehrsminister verteidigt sich. Damals hätte man keine anderen Konditionen aushandeln können. 2003 hätte es keine Konkurrenten der Bahn gegeben. Der Verkehrsvertrag sei nach wie vor gut für das Land.
Mir wären andere Konditionen lieber gewesen, das ist klar. Aber unter Berücksichtigung dessen, dass wir mit einem Monopolisten verhandelt haben, betrachte ich das als gut. Und ich muss es nochmal wiederholen, die Verbraucherverbände haben uns bescheinigt, dass wir sehr gut verhandelt haben.
Der jetzige Verkehrsminister allerdings merkt an, dass die Bahn anscheinend wisse, dass sie zu viel Geld bekomme.
Und die Bahn hat ja übrigens bis heute nichts unternommen, um die Gelder zu bekommen. Daraus schließen wir, sie akzeptiert es.
Inzwischen werden neue Verkehrsverträge gemacht. Dabei könnten die einbehaltenen Millionen als Verhandlungsmasse eine Rolle spielen. So. Einbehaltene Millionen auf dem fahrenden Zug. Naja. Also, ich hoffe, dieser Beitrag war etwas verständlicher. Gut, Sie haben ihn jetzt auch zum zweiten Mal gesehen. Aber es ist auch nur eine Illustration dafür, wie die Problematik eben ist. Am Anfang zeige ich tatsächlich die Züge, um die es geht. Dann sieht ein Nahverkehrszug, die Kamera fährt zu, das ist irgendeiner. Darauf kann man die Geschichte erstmal erzählen. Aber ab einem bestimmten Punkt wird auch das einfach zum Bildteppich. Dann fahren halt Züge rum, ich rede über Millionen, Milliarden, weiß der Kuckuck was, und ich sehe halt Züge fahren. Da ist man auch ein Stück weit weg. Sind zwar die Züge, um die es geht, aber eigentlich ist das Thema ein anderes. Also wie komme ich aus der Geschichte raus? Ich habe dann eben versucht zu personalisieren. Ich zeige den Minister, der da kommt. Das ist das sogenannte Antex-Bild, alter Klassiker. Früher hat man auch gern, obwohl das heißt früher am Freitag habe ich es auch gemacht, aber einen jemand sinnlos durchs Bild laufen lassen und die aneinander gehängt. Okay, das ist das, was auf die Schnelle geht. Ein Politiker hat nicht ewig Zeit, um sich irgendwie, dass man da irgendwelche Bilder machen kann, sondern der sagt also, okay, ich habe noch 2 Minuten. Und dann sage ich, okay, jetzt stellen Sie sich mal mit Ihrem Pressesprecher zusammen. Das ist ein bisschen natürlichere, Gottes Willen, Situation, als wenn ich jemand einfach durchs Bild marschieren lasse. Was auch hinzukommt, man versucht, natürlichere Situationen entstehen zu lassen. Also ich begrüße den Typ, wie er ankommt. Früher hätte man das auch nicht gemacht. Also vor 15 Jahren hätte ich eine Marke in die Kaffeekasse werfen müssen, wenn ein Reporter im Bild auftaucht. War eigentlich nicht Usus. Es steckt dahinter, dass man sagt, also es geht nicht darum, wer da spricht, es geht nicht darum, wie ein Beitrag gemacht ist, sondern es geht darum, was das Thema ist. Und da hat der doofe Reporter im Bild eigentlich nichts verloren. Ne? Das war früher der Fall, hat auch durchaus was für sich. Auf der anderen Seite, man sagt, die Verständlichkeit ist größer, wenn ich näher am Bild bin. Also, grüß Gott, Herr Minister. Ne? Also ich rede vom Minister, der kommt da halt angetappt. Dann eine andere Sache, hier war es jetzt nicht so, aber man sieht heutzutage immer wieder Mikrofone im Bild. Also wenn irgendein Minister spricht, dann sieht man ARD, ZDF, SWR, weiß der Kuckuck was. Das hätte es früher auch nicht gegeben. Also alte Tonleute bei uns, die weigern sich ein Mikrofon ins Bild zu halten. Das geht ja nicht. Und alte Kameraleute sagen, ah, das sieht ja unmöglich aus, kein Bild mehr. Da ist ein Knödel da drin hängt. Aber das ist auch im Prinzip ein Stück weit Marketing. Denn man hat sozusagen das Branding, das ist der SWR, wir haben den O-Ton exklusiv und nicht alle anderen. Also das ist ein bisschen aufgekommen, nachdem es eben Konkurrenz auch gab. Also früher als es ARD und ZDF war, war es relativ wurscht. Da hatten die Dinger einen grauen Windschutz, da stand gar nichts drauf. Weil man manchmal, wenn es laut ist, muss man ein Mikrofon direkt unter die Nase halten, wenn es ein Nahbesprechungsmikrofon ist, sonst kann man eine Angel nehmen, wie es da geschehen ist mit einem relativ gerichteten Charakteristik, aber eben empfindlich für Nebengeräusche. Gut, das sind solche Dinge, die sich verändern. Also in diesem Fall habe ich, die Problematik ist, was ich da auch zeigen wollte, ich habe sie da versucht verständlich zu machen. Das ist wirklich das Generalthema bei uns, Verständlichkeit, Verständlichkeit. Da arbeiten wir übrigens eigentlich von der Struktur her, ich sage nicht inhaltlich, aber von der Struktur her wie die Bild-Zeitung. Es ist sehr kurz und es primat der Verständlichkeit. Wenn es der Zuschauer nicht auf Anhieb kapiert, aus. Wir haben auch eine Abnahme, also jeder Film, der gesendet wird, wenn ich fertig bin, geschnitten habe mit meinem Cutter, Cutterin, rufe ich an beim Abnehmen den Redakteur, der kommt dann und guckt jedes, auch wenn es nur 30 Sekunden sind, Nachricht im Film, kommt der an und ich trage vor, das ist noch nicht fertig gemischter Beitrag, sondern ich lese halt vor, der guckt auf den Monitor und wenn der sagt, Gott, das kapiert keine Sau, was bei politischen Beiträgen öfter mal der Fall ist, dann muss ich gucken, wie deichseln wir es hin und dann sage ich, ja gut, ich könnte noch einen Satz dazu nehmen. Dann sagt er, Gott, das will, nee. Ja, also wir haben zum Beispiel, meine Toleranz ist 2 Sekunden. Da muss ich nicht verhandeln, wenn ich 2 Sekunden länger werde. Ab 5 Sekunden muss ich echt schon richtig argumentieren. Und dann ist immer das Problem, habe ich noch den Halbsatz, um was zu erklären, oder müssen es halt die 1,10 oder 1,20 sein. Dieser Beitrag hatte immerhin eine sensationelle 1,42, also für ein Nachrichtenformat. Gut. Bei der neuen Sendung jetzt haben wir Längen von etwa 2,30, toll. Aber ich habe jetzt zum Beispiel, ich habe heute telefoniert mit meinem Planer und der sagt, nö, morgen Regierungspressekonferenz 1,10. Ich dachte, ich werde nicht mehr, weil üblicherweise haben wir in der 1945 Regierungs-PK natürlich fast 2 Minuten manchmal gehabt mit Opposition, allem Möglichen. Und der sagt, nö, versenkt man im Nachrichtenblock 1,10, kommt keine Opposition mehr zu Wort. Bin ich auch mal gespannt, was da die Opposition irgendwann mal im Rundfunkrat sagt. Mal schauen, nicht? Also das sind schon Veränderungen und dann frage ich mich auch, geht es auch um Verkehrsthema? Herr Herrmann will vorstellen, im Großraum Stuttgart große Einigung mit den Landräten, endlich neue Konzepte, eigentlich ein Riesending. Ein Viertel der Bevölkerung wohnt im Großraum Stuttgart, eigentlich keine irrelevante Sache, aber mal schauen, nicht? Das ist eben die Problematik, mit der man arbeitet. Noch einmal zur Aufnahmefähigkeit. Ich glaube, dass Nachrichten auch immer so eine Art Datenabgleich sind. Man interessiert sich für bestimmte Dinge, da steigt man ein, hört zu. Wenn man sich mit den Dingen beschäftigt hat, merkt man auf, dass für manche sind es Verkehrsthemen, für die anderen sind es Lebensmittelsicherheit oder irgendwelche Agrargeschichten oder Gesundheitsthemen. Ich glaube, dann poppt irgendwie die Aufmerksamkeit auch auf und man hört zu, eher als wenn man von einem Thema nicht betroffen ist. Womit wir immer mehr ein Problem haben, ist, dass auch das Wissen über politische Zusammenhänge nicht unbedingt immer vorausgesetzt werden kann. Wir haben es vorher gesehen, die Statistik, 19 Minuten verbringt der Bundesdeutsche mit einer Zeitung. Das war früher mal anders, da steckt in jedem Briefkasten eine Zeitung. Und Rundfunk, Fernsehen, Zeitungen haben sich als Komplementärmedien verstanden. Die schnelle Information über das elektronische Medium und die vertiefende Information über die Zeitung, davon kann man heute nicht mehr ausgehen. Das hat sich wirklich kolossal verändert. Das macht es für uns auch schwierig, wenn ich nicht mehr voraussetzen kann, weiß jeder, was ein Fraktionsvorsitzender so treibt, weiß jeder, was ein parlamentarischer Geschäftsführer treibt, weiß jeder, was ein Untersuchungsausschuss ist. Kann man nicht mehr unbedingt davon ausgehen. Kommt zum anderen Thema, ich nenne es mal den Ton der Bilder. Was ich jetzt nicht vorbereitet habe, aber man kann es sich hoffentlich vorstellen, viele, die hier im Medienbereich arbeiten, wissen auch, unter jedem Bild liegt ein Ton, eine Atmo, sonst klingt es tot. Also hier hat man immer gehört, da brabbeln im Hintergrund der Minister, man hört ein bisschen Grüß Gott, das stört nicht sonderlich, beim Zug hört man das Rauschen und so weiter. Selbst wenn wir nur eine Grafik nehmen, legen wir eine Atmo drunter. Früher gerne, meine Lieblingsatmo, der Zeichensaal, ganz nett, weil es historisch ist. Wir verwenden immer noch den Zeichensaal, den es in der Realität gar nicht mehr gibt. Das heißt, es ist eine Raumatmo, man spürt das und man hört so ganz leicht gekritzel. Das hat was anderes, als wenn man keine Atmo hat, dann ist es schlicht tot, man merkt das. Also man hat auch, manchmal nimmt, wenn man eine längere Produktion hat, ein Toningenieur, wenn man Grafik hat, macht er einfach eine Studio-Atmo, dann macht er einfach mal kurz einen Regler für ein paar Sekunden auf und legt es dann drunter. Also es ist was anderes, als wenn man einfach nichts hat. Auch das hat einen Einfluss. Worum es mir jetzt geht, ist nochmal was anderes. Es ist nämlich der Umgang mit O-Tönen. Leute sprechen in der Regel nicht fernsehgerecht, also zwischen 10 und 20 Sekunden. Hat sich auch verändert, als ich Hörfunk gemacht habe und gelernt habe. Da hieß es, ein O-Ton unter 30 Sekunden versteht kein Mensch. Heute ist es üblich, naja, 10 Sekunden ist gut, 15 geht auch, 20 nehmen wir auch noch, aber 25, no way. Geht schon auch, schmuggelt man manchmal unter, wenn es gut ist. Ich habe jetzt mal was mitgebracht, wie man auch schneidet.
Wir haben die Förderkonzeption für das wohnungspolitische Programm 15-16 überarbeitet. Erstens erhöhen wir die Mittel des Programms auf 75 Millionen Euro. Wir haben als zweites die Förderkriterien überarbeitet, um insbesondere für die Mietwohnraumförderung den Mittelabruf zu erleichtern.
Ja, schön. Ist Ihnen da was aufgefallen? Ja, es war ein Zwischenschnitt drin. Genau, da hat es zugekleistert. Was er wirklich zugekleistert hat, dass er dann ein Stück aus dem Text rausgenommen haben. Hörfunk macht es ohne mit der Wimper zu zucken. Wir können das gar nicht so leicht, weil sonst nämlich etwas passiert, was ich Ihnen jetzt zeige. Bei ihm passiert nicht furchtbar viel. Es ist übrigens unser Wirtschafts- und Finanzminister Nils Schmid von der SPD. Wenn man das nicht macht, passiert Folgendes.
Wir haben die Förderkonzeption für das wohnungspolitische Programm 15-16 überarbeitet. Erstens erhöhen wir die Mittel des Programms auf 75 Millionen Euro. Wir haben als zweites die Förderkriterien überarbeitet, um insbesondere für die Mietwohnraumförderung den Mittelabruf zu erleichtern.
Gut, er bewegt sich nicht viel, aber das ist das, was man eigentlich nie macht, nämlich einen Schnitt ohne irgendwas zu machen, weil dann springt das Bild ein bisschen. Das ist eigentlich ein technisch-handwerklicher Fehler. Heutzutage, gut, moderne Bildsprache, man macht alles Mögliche, aber eigentlich macht man so nicht. Was Sie beim ersten Mal gesehen haben, war ein Zwischenschnitt, also einfach ein anderes Bild draufgelegt. Damit kleistere ich aber zu und mache intransparent, dass ich geschnitten habe. Für ein Nachrichtenformat kann man sich überlegen, soll man das transparent machen? Es wären einfach die, wie im geschriebenen Text, die Klammer mit den drei Punkten. Die reine Lehre des O-Tons, Schnittes im Fernsehen, zumindest im Nachrichtenbereich, Feature ist was völlig anderes. Da geht es um rein ästhetische Kriterien bei der O-Ton-Behandlung. Ist diese
Variante. Wir haben die Förderkonzeption für das wohnungspolitische Programm 15/16 überarbeitet. Erstens erhöhen wir die Mittel des Programms auf 75 Millionen Euro. Wir haben als zweites die Förderkriterien überarbeitet, um insbesondere für die Mietwohnraumförderung den Mittelabruf zu erleichtern.
Ich hätte auch noch die komplette Variante mit 1,22, aber das will ich Ihnen jetzt nicht zumuten. Also man muss es ein bisschen verhackstücken, damit man es in so einen Beitrag reinkriegt. Und dieser Weißblitz, den wir da drauf gesetzt haben, das ist eigentlich das, was auch die Klammer mit den drei Punkten ist. Mittlerweile ist es auch im Nachrichtengeschäft nicht mehr zwingend, dass man so verfährt, sondern man macht auch mal das Unterschnittene, denn es guckt sich leichter, man macht es vielleicht auch eine Sekunde länger, aber man kann sich überlegen, ist das, wie reell gehen wir mit Leuten um, mache ich das transparent oder nicht, mache ich das Auslassungszeichen oder gucke ich einfach nur, dass ich Informationen rüberbringe und einfach sage, ich kürze so, es ist immer noch der Inhalt, ich verfälsche nichts. Das heißt, man vertraut mir als Journalist, dass ich das ordentlich mache und nichts unterschlage, sodass ich dem das Wort im Mund rumdrehe. Das ist die Problematik, die es dabei gibt. Ich wollte Ihnen das jetzt einfach mal zeigen, um darzulegen, dass auch so ganz banale Dinge wie O-Töne eines Ministers, kann man schon auch Schabernack mittreiben, das tun wir nicht, aber das sind die Möglichkeiten, die da sind. Ich komme jetzt noch zu was anderem, eher theoretischen, das ist die Moral der Bilder. Bilder sollen dem Zuschauer die Wahrheit zeigen, sie sollen ihm die Augen öffnen. Wahrheit wird häufig mit dem Begriff Sehen verknüpft. Ich habe es mit meinen eigenen Augen gesehen. Das ist sozusagen der höchste Grad an Wahrheit, den man so alltagssprachlich ausdrückt. Nichts kann sich über die Realität des Selbstgesehenen erheben. Das Selbstgesehene ist das, was von niemand anderem manipuliert werden kann. Denn es gibt keinen Mittler. Und der Gegenstand der Wahrnehmung und dem Wahrnehmenden, da gibt es nichts, was dazwischen ist. Sehen ist eben unmittelbar. Das ist aber auch das Problem, gerade weil das Sehen so unmittelbar ist und damit auch eben den höchsten Wahrheitsgehalt suggeriert. Dabei ist auch die ganz normale Wahrnehmung ja allerhand Einflüssen unterworfen. Aus welcher Perspektive hat man was gesehen? Ist es hell? Ist es dunkel? Wenn man einen Handlungsablauf beobachtet, zum Beispiel einen Streit auf der Straße, ist man weit weg? Ist man nah dran? Hat man das Geschehen von Anfang an beobachtet oder nicht? Hat man Bezug zu den Personen? Kann man das einordnen? All das sind Faktoren, die auch die optische Wahrnehmung schlicht beeinflussen. Sprich, wir interpretieren prinzipiell, egal was wir sehen, wir interpretieren immer. Die Tücke ist, dass wir eben beim Fernsehen glauben, dass wir, wenn wir was sehen, tatsächlich Realität sehen. Das heißt, wir können, man weiß es vielleicht, dass es aufbereitet ist, aber der Modus, in dem wir es wahrnehmen, ist der ganz normale Sehmodus. Das heißt, wir sehen permanent, wir gucken da an, man schneidet so, dass es flüssig ist fürs Auge, man guckt, dass da keine Irritationen drin sind, wie zum Beispiel ein Schnitt, wo das Bild springt, also guckt man, dass es einfach reinläuft. Heißt, wir sind eigentlich in dem Modus, wie wir normale Welt wahrnehmen. Das ist natürlich nicht unproblematisch, weil wir damit natürlich auch steuern. Das ist die Krux dabei. Jeder Autor wählt seine Bilder bewusst aus. Es gibt, man bringt sie in eine bestimmte Reihenfolge, habe ich ja vorher gezeigt, wie man es aufbaut. Aber jeder sollte auch wissen, dass ein Autor prinzipiell auch einen Zweck verfolgt. Der wird durch sowas natürlich nicht transparent. Mein Zweck ist, ordentlich Informationen zu vermitteln, aber nicht jeder Film, der gemacht wird, folgt hehren Motiven. Ein weiterer Aspekt der Bildberichterstattung ist eben in einem Spruch zusammengefasst, ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Man könnte hinzufügen, ein Bild sagt viel mehr, als uns bewusst ist. Wenn Sie einen Fernsehbericht sehen, zum Beispiel einen Staatsbesuch in China, da sehen Sie zunächst einmal ganz banal, wie ist das Wetter dort, wie sind die angezogen, ist es da warm, ist es da kalt, in was für Räumen sind die, befinden sie sich in einer polierten Fabrik, ist es ein Staatsgebäude, ist es hübsch eingerichtet oder kitschig nach unseren Vorstellungen. Das sind alles so Dinge, die sich vermitteln, worüber der Reporter kein einziges Wort verliert. Aber das sind alles so Grundmerkmale, die sie auch mitkriegen. Dazu kommen Inszenierungen. Da sehen Sie, mögen die sich, sind die sich sympathisch oder müssen die sich gerade irgendwie verbiegen, dass sie miteinander klarkommen. Dafür gibt es auch Inszenierungen. Das geradezu emblematische Bild dieser Inszenierung ist das Händeschütteln. Das gibt es immer. Es sind 1000 Fotografen drumherum und Hände schütteln und sie grinsen sich an und haben sich lieb. Diese Inszenierung durchschaut, glaube ich, jeder Depp inzwischen. Aber es sind andere Dinge eben. Wo findet es statt? Also das sind viele, viele subkutane Botschaften. Bei manchen Sachen wie dem Händeschütteln ist offensichtlich, aber zum Beispiel ist die Frage des Reporters, lässt er sich auf solche Inszenierungen ein oder versucht er auch zu erzählen, naja, was die einem gerade nicht zeigen. Rituell gehört es gerade bei China dazu, man geht dann eben noch zum Oppositionellen und lässt sich sagen, wie furchtbar es eigentlich ist, was der Staatschef jetzt nicht so gerne zeigen möchte. Das sind so die Dinge, mit denen man umgeht und da muss man als Fernsehschaffender auch einigermaßen verantwortungsvoll umgehen und sich überlegen, was vermittle ich, wenn ich einfach nur den Staatsakt darüber bringe oder was muss ich noch zeigen, damit das Ganze eben auch noch realistisch ist. Das heißt, andere Leute versuchen die Produktion von Bildern zu beeinflussen und ich als Reporter muss gucken, dass ich mich dieser Beeinflussung nicht einfach nur ausliefere, was üblicherweise auch gemacht wird. Wenn man also einen Film anschaut und die Inszenierung des Staates sieht, muss ich gucken, dass ich es konterkariere. Das ist das Wesentliche. Wenn man diese Staatsinszenierung einfach mit den spezifischen Mitteln des Filmes dann auch noch verstärkt, dann kann man es Propaganda nennen. Wenn Sie Beispiele nehmen, Leni Riefenstahl, Wochenschau, und da hat man genau das gemacht. Man hat einerseits die Inszenierung übernommen und gleichzeitig noch die Mittel des Films draufgesetzt, also spektakuläre Bilder, untersichtig, irgendwelche Sprünge über Böcke und weiß der Kuckuck was, Aufmärsche mit, also bei der berühmte Olympia-Film, also den spreche ich an, von Leni Riefenstahl. Oder wenn man Parteitagsinszenierungen nimmt, auch heute gibt es Parteitagsinszenierungen, wenn Sie Parteichefs haben bei Bundesparteitagen, da kriegen Sie vorher, wann kommt die Kanzlerin, wann kommt der Sigmar Gabriel, durch welche Tür kommt er, und dann muss man natürlich sich dorthin stellen, dass man das Bild hat, er marschiert rein. Zum Beispiel in letzten Wahlkämpfen haben sie es nicht mehr so gemacht, aber vor 2 Bundestagswahlen war es so, dass sie dann auch noch schmissige Musik gebracht haben. Plötzlich stand die CDU auf Popmusik und dann marschierte Angela Merkel rein. Ich meine, ganz kurios, irgendwie zu fetzigen Klängen marschiert Angela Merkel, hatte schon eine leichte Ironie, oder Sigmar Gabriel, damals war es nicht mehr Sigmar Gabriel. Aber das sind so Inszenierungen, die da gemacht werden, die man teilweise auch mitnimmt. Gut. Ich komme noch zum anderen Thema, die Brutalität der Bilder. Es gibt oft die Klage, dass Bilder im Fernsehen heute immer blutrünstiger werden. Gibt es eine andere Sichtweise, die sagen, naja, man zeigt Bilder auch aus Kriegsgebieten, die brutal sind, um Leute wach zu rütteln. Man soll die Augen nicht vor etwas verschließen, sagt man sprichwörtlich. Das ist oftmals die Intention, wenn man Bilder aus Kriegs- und anderen Notstandsgebieten zeigt. Eigentlich ist es eine Errungenschaft, dass eben nicht nur das gezeigt wird, was die kriegsführenden Parteien zeigen wollen, sondern eben das Leid zeigt, was dieser Krieg eben auch erzeugt. Das ist der Ansatz, der sehr alt ist. Zum Beispiel, als die Fotografie noch sehr jung war, im amerikanischen Bürgerkrieg, hat man Fotos von Gefallenen gezeigt. Das war ein Novum. Ich meine, einerseits die Fotografie, und früher war die bildliche Darstellung von Schlachten eben eher dem Heroischen gewidmet als dem reinen Leid. Also es gibt da berühmte Bilder, wo man einfach im Nebel Schlachtfeld von Gettysburg sieht und da liegen Tote rum. Das war relativ neu damals, würde man heute noch nicht mal mehr so machen. Im Vietnamkrieg zum Beispiel spielten Fernsehbilder eine ganz entscheidende Rolle, denn zum ersten Mal ist man hautnah mit Bildern konfrontiert worden, die ins heimische Wohnzimmer gebracht wurden. Das heißt, da konnten Leute an einem Geschehen teilnehmen, das ganz weit weg war, wo es eine Diskrepanz in der Realität gab. Also man sitzt im Wohnzimmer und guckt zu, wie Leute umgebracht werden. Das war ein Novum. In den 70er Jahren war es wohl auch so, dass das amerikanische Militär sehr viel zugelassen hat. Das heißt, die Reporter hatten eine gewisse Narrenfreiheit und es gab eben Bilder, die es vorher nicht gab. Also auch da wurde natürlich eingegriffen, aber es gab eben auch die anderen Bilder. Das sagen auch viele Korrespondenten. Das hat sich verändert. Also zum Beispiel im letzten Irakkrieg gab es den sogenannten Embedded Journalist. Das heißt, der wurde in eine Einheit reingesetzt. Das erlaubte zwar sehr tiefe Einblicke dort in das Arbeiten dieser jeweiligen Einheit, aber das waren eben auch nur die Blicke, die einem gezeigt werden sollten. Das war ein Riesenunterschied. Man sagt damals, die Fernsehbilder aus Vietnam haben wesentlich dazu beigetragen, die Akzeptanz dieses Krieges in der amerikanischen Bevölkerung schwinden zu lassen. Das hat sich heute verändert. Ganz wichtig, auch bei der Berichterstattung, man muss transparent machen, unter welchen Umständen die Bilder zustande gekommen sind. Aber wenn man das Argument, ich komme auch nochmal zurück zu dem, ich war schon beim anderen Punkt, wenn man zurück zur Brutalität der Bilder kommt, wenn ich auf die letzten 20 Jahre zurückgucke im Fernsehen, haben sich die Kriterien eigentlich nicht sonderlich verändert. Man hat immer gesagt, wir zeigen Leichen nicht groß, wenn da irgendwas zu sehen ist, verpixeln wir es. Man guckt, dass die Würde einigermaßen gewahrt bleibt, ohne irgendwie trotzdem was zu verschleiern. Es ist immer eine Gratwanderung. Beim letzten Irakkrieg wurden sehr viele, auch der Tagesschau-Berichte, weil das einfach SWR-Berichtsgebiet ist, sind beim SWR zusammengeschnitten. Ich habe auch ein paar davon gemacht. Und da hat man Bildagenturmaterial gekriegt, das man nicht zeigen würde. Und das haben wir dann auch nicht gemacht, aber das war jedes Mal ein Abwägungsprozess, was zeigen wir nicht. Also das wurde auch dann immer im Einzelfall entschieden, wie gehen wir damit um. Das letzte Mal, als ich ein Problem mit brutalen Bildern hatte, das war allerdings bei einer Pressekonferenz des Landwirtschaftsministers. Das Thema war allerdings Schlachthöfe und da habe ich mich einiger Archivbilder bedient, die dann doch relativ eindeutig zeigten, was da vor sich ging und das hat dann durchaus zu Zuschauerreaktionen geführt. Gab es auch eine Diskussion in der Redaktion, ja, muss man das zeigen? Naja gut, wer Fleisch isst, sollte wissen, wo es herkommt. Das war meine Haltung. Wie gesagt, die Kriterien haben sich eigentlich nicht sehr geändert, aber vielleicht hat sich das Empfinden dafür geändert, was geht und was nicht. Ich bemerke manchmal bei jüngeren Kollegen, dass eine Reizschwelle manchmal höher liegt. Aber das kann ich jetzt nicht mit irgendwelchen tatsächlich wissenschaftlich fundierten Daten belegen. Das Gefühl, dass Nachrichtenbilder auch immer brutaler werden, hängt vielleicht auch damit zusammen, dass es vor Jahrzehnten eben nur die Tagesschau gab. Und wenn man da mal ein paar Sekunden weggeguckt hat, dann waren die Bilder aus Vietnam halt vorbei. Das ist heute auch anders, denn es gibt zig Kanäle, Nachrichten gibt es rund um die Uhr. Das heißt, die Frequenz der Bilder wird höher. Man sieht es einfach sehr viel öfter, was da wirklich tatsächlich abläuft. Wichtig ist mir zu sagen, ich spreche hier immer von Nachrichten, von Informationsvermittlung. Ich glaube, dass es im fiktionalen Bereich, nicht im journalistischen, tatsächlich eine Brutalisierung der Bilder gibt. Also Sie haben halt heute kaum mehr einen Tatort, der ohne Massaker auskommt. Und für meine Begriffe ist jeder Harry Potter ein waschechter Horrorfilm, aber heutzutage ist es ja kindgerecht, nicht? Naja, ein weiteres Thema ist für mich die Hoheit der Bilder. Wenn ein Bild oder eine Filmsequenz veröffentlicht wird, ist damit immer ein Interesse verbunden. Es gibt keine grundlosen Publikationen. In meinem Fall würde ich sagen, die hehren Motive des Öffentlich-Rechtlichen. Aber auch wenn Lieschen Müller auf YouTube irgendwelche Urlaubsfilme stellt, ist damit ein Interesse verbunden und sei es nur zu sagen, der Urlaub war schön. Das ist schön und gut, solange für den Betrachter nachvollziehbar bleibt, woher die Bilder kommen und welcher Zweck damit verfolgt wird. Bis vor kurzem war es durchaus so, dass die Bilder im Fernsehen im Wesentlichen von den Sendern selbst hergestellt worden sind. Sprich, der Journalist war mit seinem Kamerateam irgendwo vor Ort und hat gedreht. Das heißt, er wusste, was er dreht und wo er dreht. Diese Hoheit über die Bilder ist längst verloren gegangen. Es ist heute eben wesentlich einfacher, Bilder zu erstellen. Jedes Handy hat eine Kamera und man hat vor allem auch die Publikationsmöglichkeit. Man kann alles ins Netz stellen. Das entscheidend, das hat die Medienwelt entscheidend auch verändert. Das heißt, es entsteht auch eine Konkurrenz zwischen den etablierten Medien und dem, was man im Internet sehen kann. Das wird dominiert von Interessengruppen, seien es Menschenrechtsgruppen, seien es Regierungen, seien es Organisationen jedweder Art, bis hin zu Islamisten, die ihre Propaganda ins Netz stellen. Das heißt, die Hoheit der Bilder ist weg. Wir haben sie nicht mehr. Und was dazu kommt, wenn unheimlich viel im Netz zu sehen ist, dann können wir auch nicht mehr dran vorbei. Man würde sich dem Vorwurf der Zensur ja aussetzen, wenn wir all das nicht zeigen, was im Netz zu sehen ist. Aber woher kommt das Zeug? Was macht man damit? Wird man damit von denjenigen, die es einspeisen, nicht auch manipuliert? Korrespondenten, gerade im Nahen Osten, die versuchen selbst einfach Kriterien zu entwickeln. Die gucken, woher kommt das Ding? Kenne ich die Quelle? Ist es eine verlässliche Seite? Ist derjenige, der es mir geschickt hat, hat der bisher immer vernünftiges Material geliefert? Aber das sind nur Näherungswerte. Man weiß auch nicht, ob die Person, der man da vertraut hat, die auch vertrauenswürdig ist, die kann genauso mal manipuliert worden sein durch Material, das hier untergejubelt worden ist. Also das heißt, weil die Quelle sich gar nicht mehr feststellen lässt, hat man einen relativ problematischen Zusammenhang. Man weiß nicht, ist das jetzt Fallujah, ist das Kobane? Häuser sehen da relativ ähnlich aus. Und wenn es eine Großeinstellung ist, woher soll man es wissen? Das ist sehr schwierig, man versucht es abzuwägen. Aber es ist eben immer die Problematik, dass man nicht weiß, woher es kommt. Ich will zum Schluss kommen. Jetzt habe ich viel über die Tücken der Bildwahrnehmung über die Unsicherheit bei der Quellenlage gesprochen. Daraus mag die Frage entstehen, wenn alles so unsicher ist, ist das Fernsehen dann nicht eine gewaltige Manipulationsmaschine? Das kann sie durchaus sein, aber es ist so wie bei allen Informationen, die sie erhalten. Die Welt ist zu komplex, um alles selbst nachprüfen zu können. Sie werden immer abhängig sein von Leuten, die ihnen was erzählen, vermitteln, sprich, sie werden den sogenannten Medien kaum entkommen. Deshalb ist es wesentlich, dass jeder ein Verhältnis zu dem entwickelt, wo er seine Informationen herkriegt. Das ist schwierig, wenn man das nur punktuell macht, wenn man mal hier was aufschnappt, mal dort was aufschnappt. Das ist zum Beispiel bei Zeitungen immer was Gewachsenes gewesen. Irgendwann weiß man, wie die Bild-Zeitung funktioniert. Tendiere ich eher zur Frankfurter Allgemeinen, die hat auch eine Meinung in ihrem Kommentarteil, oder tendiere ich zur Süddeutschen, dann nehme ich die Taz. Das kann man sich über Jahre entwickeln und ein Vertrauen entwickeln und sagen, okay, da fühle ich mich immer ganz gut informiert. Und wenn man es mit anderen vergleicht, kann man sagen, naja, haut so hin. Dieses ist, wenn man eine sehr heterogene Quellenlage hat und vor allem auch nicht kontinuierlich an Dingen dranbleibt, wird es immer schwieriger. Deshalb denke ich, es ist essentiell, dass Leute sich sehr viel mehr mit Medien beschäftigen, auch mit ihrem eigenen Medienkonsum. Denn etwas anderes als Vertrauen können Sie eigentlich nicht. Sie können es nicht nachprüfen. Fürs Fernsehen konkret bedeutet es, man kann nicht den Bildern trauen, sondern allenfalls denen, die sie gemacht haben. Danke Ihnen fürs Zuhören.
Ja, Harald Kirchner, herzlichen Dank für die Einblicke, auch sehr konkreten Einblicke in das Handwerk des Fernsehmachens. würde gerne mal eine Frage in die Runde an die jungen Leute werfen. Wer informiert sich von Ihnen eigentlich über Fernsehnachrichten? Naja, also junge Leute. Nicht mehr bei unserem Alter. Letztes Drittel, ganz gefährlich. Also wenn ich das richtig einschätze, maximal die Hälfte, würde ich mal sagen, hat sich gerade dazu bekannt. Informieren Sie sich über Zeitungen? Wer tut das? Oh Gott, die gesellschaftliche Elite sitzt hier. Das ist ja unglaublich, oder? Machen wir noch das Spiel zu Ende. Hörfunk? Hörfunknachrichten, spielen die eine Rolle? Okay, schon etwas weniger. Gut. Also womöglich ist der Arbeitsplatz noch nicht völlig gefährdet von Harald Kirchner. Aber ja, ich finde das immer ganz interessant zu schauen, wie verändert sich der Medienkonsum. Ich habe so eine private Statistik beim Erstsemesterkurs bei uns, habe ich über Jahre hinweg immer gefragt, welche Medien konsumieren Sie, wie informieren Sie sich, und von 20 Erstsemestern waren im Schnitt 1 bis 2, die sich dazu bekannten, hin und wieder ein Buch zu lesen. 1 bis 2 haben im Schnitt gesagt, sie würden eine Tageszeitung zu Rate ziehen. Und etwas mehr war beim Fernsehen. Die meisten der jungen Leute haben natürlich, wenn sie sich denn überhaupt für Politik und Informationen, Nachrichten interessierten, gesagt, sie würden sich über das Internet informieren. Ja. Und ich glaube, da ist natürlich ein großer Bruch, ist natürlich auch ein Moment, den die großen Medien aufgreifen, über den wir jetzt in dem Vortrag nicht geredet haben, aber die Medien gehen natürlich auch ins Internet rein und versuchen da sozusagen das Klientel abzuholen. Aber sei es drum. Vielleicht wollen Sie die Gelegenheit nutzen, den Experten zu fragen. Und vielleicht brennt Ihnen was auf den Nägeln. Bitte.
Mich interessiert, was für eine Kompetenz der abnehmende Redakteur hat, der über Ihren Beitrag entscheidet. Hat er eine besondere Ausbildung? Oder sieht er das aus Sicht des Zuschauers? Oder nach was für Kriterien beurteilt er Ihren Beitrag?
Ich wiederhole die Frage für unsere Tonaufnahme. Also Ihre Frage ist, welche Kompetenz hat der abnehmende Redakteur, außer zu viel Gewicht? Nein, welche Kompetenz hat er, um das, was der Reporter gemacht hat, abzunehmen? Vielleicht sollte man dazu sagen, auch diese Rolle wechselt, nicht wahr? Also auch Harald Kirchner ist manchmal in der Rolle des abnehmenden Redakteurs.
Gott sei Dank in letzter Zeit nicht mehr, aber das ist eine ziemlich gute Frage, denn natürlich hat er keine spezielle Kompetenz. Wie soll er sie auch haben? Er ist Journalist. Das heißt, das Kriterium des Schauens ist, man braucht Erfahrung. Es geht um auch eine gewisse Plausibilität. Der sagt mir, kann das stimmen mit der Zahl? Kommt mir irgendwie komisch vor? Dann kann man nochmal nachgucken in der Pressemitteilung, Agentur oder was die Quelle eben ist. Stimmt die Zahl zum Beispiel? Das heißt, man kann nicht, auch der Journalist kann nie ein Thema sozusagen voll erfassen. Ich bin kein Ingenieur, der eine Gleisneigung beurteilen könnte. Ich bin kein Politiker, der in der Kabinettssitzung besessen ist. Ich bin nicht derjenige, der einen Wissenschaftler beurteilen könnte, der ein neues medizinisches Produkt vorstellt. Das kann ich nicht. Das heißt, es ist immer eine Vermittlung und ich muss das nehmen, was ich natürlich kriege. Ich kann es problematisieren und das tue ich immer, indem ich gegenüberstelle. Ich kann selbst nicht unbedingt die letztendliche Wahrheit über das herbeiführen, was ich sende. Ich bin angewiesen natürlich auf das, was mir andere Leute sagen. Politikberichterstattung lebt davon, die einen sagen so, die anderen sagen so. Man kann natürlich eigene Recherche reinsetzen, was wir natürlich auch tun. Und gucken, ja, stimmt es denn zum Beispiel mit Angaben des Statistischen Bundesamtes überein oder gibt es nicht andere Unterlagen, die ein Gegenteil belegen? Da guckt man schon drauf. Der abnehmende Redakteur geht nach Plausibilität und Verständlichkeit. Was anderes kann er nicht tun. Man muss es ja auch das zeitlich vorstellen. Ich bin in der Regel circa, je nachdem wie es geht, 25 Minuten vor der Sendung fertig. Dann kommt der Redakteur zum Abnehmen. Der ist nicht viel Zeit. Der kann nur gucken, steht da grober Schmarrn, kapiere ich das Ding oder sind Aufrufe zur Gewalt drin. Ja, ich meine, Aber mehr geht halt nicht. Und das ist sozusagen die letzte Reißleine, die da ist. Aber die gönnt man sich. Der Hörfunk macht das nicht. Die können das gar nicht, weil die viel schneller auf Sender sind. Wenn ich live drauf bin, gibt es auch niemanden, der es abnimmt. Deshalb ist diese Position auch einigermaßen brisant, weil man kann sich da mit einem Halbsatz in die Bredouille bringen. Weil es gibt keine Sicherheit mehr. Es gibt entweder ich behaupte was oder nicht. Und dann gibt es niemanden mehr, der das stoppen kann. Also das heißt, man muss da auch ein gewisses Vertrauen mitbringen, sonst geht es nicht.
Ich kann das vielleicht fachlich noch ergänzen. Bei den Printmedien läuft es nicht viel anders. Da gibt es einen Schlussredakteur oder einen Textchef, einen Chef vom Dienst. Und die haben genau eine ähnliche Funktion. Das ist eine Plausibilitätsprüfung. Also kann das stimmen, was da steht? Dann auch, wenn es sich um ein seriöses Medium handelt, muss man sehen, dass es einen Bruch gab im Journalismus, Vorkriegszeit, Nachkriegszeit. In der Nachkriegszeit hat sich hier eine Journalismusauffassung, die dem angelsächsischen Modell nahesteht, durchgesetzt, die eine strikte Trennung verlangt von Nachricht und Kommentar. Ich habe den Eindruck, dass sich das ein bisschen auflöst, dass da so Mischformen viel stärker eine Rolle spielen als früher noch. Aber sei es drum, der Journalismus vor den Nazis war ein anderer, das war ein Autorenjournalismus, der sehr stark auch kommentierte permanent. Also es war keine typische Nachrichtenberichterstattung. Das ist zum Beispiel ein Prüfkriterium auch. Hält der Autor sich an diese Trennung zwischen Nachricht und Kommentar? Oder jubelt er sozusagen seine Meinung zwischen den Zeilen dem Leser oder Zuschauer in eurem Fall unter? Das sind Prüfungen, die sozusagen nach dem Handwerk gehen. Ja, ich meine, das war auch der im Untertitel des Beitrages, dass es um Fernsehhandwerk geht. Dieses journalistische Handwerk, das fordert genau solche Kriterien ab und die werden geprüft. Ja. Natürlich, wenn man jetzt, wenn Sie ein bisschen weitergehen, wenn Sie in die Medien reingucken, die investigativen Journalismus machen. Nehmen wir mal an, Spiegel deckt eine große Affäre auf, eine politische Affäre. Bevor da irgendwas gedruckt wird, ja, da liest nicht nur ein Schlussredakteur dagegen. Da wird eine Rechtsabteilung beauftragt und da wird geprüft, ist das wasserdicht? Können wir das wirklich behaupten oder haben wir dann Rattenschwanz an Prozessen am Hals? Also auch sowas läuft natürlich dann da. Das ist, glaube ich, im Nachrichtenjournalismus dieser Art nicht zwingend der Fall und spielt selten eine Rolle. Tatsächlich in den Medien, die investigativ vorgehen, die also versuchen, Dinge aufzudecken, tiefer zu schürfen als die Nachrichten in ihrer Aktualität es können, bei denen ist es relevant.
Also ich muss zugeben, ich hatte auch schon ein paar juristische Abnahmen. Also, gibt es, wenn wir den Hausjuristen holen, sagen, guck dir das an, kommen wir da in die Bredouille damit. Das ist im Übrigen meistens bei Wirtschaftsthemen so, weil es da einfach um Haufen Geld geht.
Hier haben wir eine Frage.
Ich habe eine Frage tatsächlich zum Handwerk und zum Zusammenspiel von Redakteur und
Medium, Ton, also ich versuche es kurz zusammenzufassen. Die Frage war, wie ist die Zusammenarbeit zwischen Redakteur und Kameramann? Aufgefallen ist, dass zum Beispiel Hände eine Rolle spielen, mit ins Bild genommen werden. Was steckt dahinter?
Nix. Ich sag du, Sigi, machst mir ein Schnittbild. Ja. Also, Antexter. In dem Fall war es sogar so, das hat eine Frau gedreht, da dachte ich im Schnitt, oh Mann, die filmt, die haben ein bisschen vorher noch weggeschnitten, schön, du sagst, Hände, die hat nämlich auf den Hosenlatz dann runtergeschwenkt. Ne? Da dachte ich, Scheiße, da muss ich vorher weg, habe ich ein anderes Bild, nee, das andere habe ich hinten verbraten, ich habe kein anderes, ne? Also muss ich das nehmen. Das ist ein großes Problem beim Fernsehen. Hat er es gedreht, hat er es nicht gedreht? Hat er die Situation erwischt, hat er es nicht erwischt? Also im Fernsehhandwerk ist es halt, wenn ich im Landtag sitze, dann sage ich, du, jetzt machst mir da ein paar, ich brauche den und den und den, zeig mir den bitte nach. Ich hatte zum Beispiel jetzt bei der Haushaltsdebatte den ersten Sahne-Kameramann, mit dem ich x Feature gedreht habe, grandioser Mann, und er sagt, du, ich brauche seitdem braucht den Hauck und ich brauche den Rülke. Und was macht er nicht? Er hat mir keine Klausen des Redners gedreht. Das war die Haushaltseinbringung des Finanzministers. Und der sagt, hey, die hast du doch da von der Rednerkamera. Ja, arbeiten wir mit zwei Kameras. Eine nimmt einen Redner auf, läuft durch in fester Einstellung. Die andere Kamera macht die Schnittbilder. Aber der kam einfach nicht auf die Idee, den Redner groß zu drehen. Der hat den in Totalen, weil alte Schule, von der Klausen schneide ich nicht auf eine Klause. Also mache ich es nicht. Heutzutage macht man es nicht mehr, aber wenn ich erzählen will, Finanzminister Schmidt hat Schwierigkeiten, da würde ich den gern sehen. Ja? Und so habe ich mich dann damit beholfen. Am Anfang habe ich ihm gesagt, du dreh mir von der Rednerkamera, wie der allein da in der, auf seiner Ministerbank sitzt. Das hatte ich dann. Und da habe ich mich irgendwie drum rumgemogelt. Also vor allem Fernsehberichterstattung, wenn es aktuell ist, ist vor allem rummogeln um Sachen, hat er es gedreht, hat er es nicht gedreht. Ich habe auch keine Zeit, immer alles selber drehen zu lassen. Also wenn es um Landwirtschaft geht, dann gehe ich nicht zum Bauern. Die Zeit habe ich gar nicht, sondern gehe halt ins Archiv. Ja? Haben wir eine Kuh, haben wir die Milchwirtschaft? Ne? Und dann das ist aber die falsche Kuh, ja, das sieht man irgendwie im Scheiße, ja, dann steht man da, hat irgendwelche Bilder, die passen halt hinten und vorne zusammen, kriegen wir 15 Sekunden am Stück, nö, dann haben wir ein tolles Feature, weil ja ein tolles Feature ist dann verblendet und irgendwie kann man als Rohmaterial Steinbruch gar nicht benutzen. Also in der Regel ist Nachrichtengeschäft auch immer so die Kunst des Möglichen. Oh ja, oh ja. Also gerade im Landtag, ne, was ist inspiriert, der hat eigentlich gut gedreht, der hat nur einen Denkfehler gemacht. Ich merke sehr wohl, wenn ich einen Kameramann im Landtag habe, der sich fürs Thema interessiert, dann habe ich andere Bilder, dann merke ich, der kriegt mit, was da im Parlament passiert, der kriegt mit, wenn da Zwischenrufe sind, der hält dann da drauf, dann kann ich eine Geschichte erzählen. Wenn ich einen habe, der so ganz klassisch macht, totale, halbtotale, nahe, dann stehe ich da, dann kriege ich nichts zusammen, dann kann ich keine Geschichte erzählen.
Dürfen wir daraus schließen, dass sogar die Bildermacher, also im engeren Sinne, etwas von dem Gegenstand verstehen können sollen?
Das sollten sie. Das ist aber auch mein Job, denen das zu sagen. Also wenn ich einen Dreh habe, ein Magazin, wenn ich ein bisschen spezifischere Sachen habe, dann muss ich dem Kameramann vorher natürlich erzählen, was ist meine Geschichte, was will ich erzählen, um welche Personen geht es, was ist die Struktur, damit der überhaupt agieren kann. Wenn ich dem einfach sage, mach mal, dann dreht er halt schöne Bilder. Ne? Das machen die gern, aber wenn ich eine Geschichte erzählen muss, gibt es notwendig natürlich eine intensive Absprache mit dem Kamerateam, was zu machen, auch für den Ton. Ja, der fragt mich dann auch, wie willst du es denn haben? Soll ich überall die Angel reinhängen? Soll ich eher atmosphärisch machen? Brauche ich immer dabei? Ist es reportagig? Nehme ich die Keule in die Hand oder macht er es mit der Angel? Ne? Also das sind alles Sachen, die ich abschreibe oder verklippen und so weiter. Das sind alles Dinge, wie will ich es haben? Und das ist vorab, im politischen Bereich sind die Absprachen nicht sehr groß. Wenn ich einen Film mache, ein Feature, ist das natürlich sehr viel detaillierter. Im Übrigen auch mit dem Cutter. Mit dem muss ich auch vorher reden. Das ist unmöglich, wenn ich mich da in den Schnitt reinsetze und sage, was machen wir heute, halt einen Beitrag. Ne? Der will wissen, ja, worum geht es, ist es Haushalt, wer hat welches Problem, und dann fange ich mit dem Text an, der guckt nur schon ein bisschen Bilder, sage ich, mach mir 15 Sekunden, ich will den haben, wie er da einsam drin sitzt und so weiter. So entsteht das, Hand in Hand. Und das ist auch das große Problem, wenn heutzutage Cutter und Kameraleute so in Technik abgeschoben werden, sind es gestaltende Berufe. Da geht es nicht darum, wo sitzen die Knöpfe, sondern wie gestalte ich etwas. Deshalb auch so ein problematisches Berufsbild des Mediengestalters. Die wissen, wo die Knöpfe sitzen, aber sonst leider nichts. Ne?
Der Kameramann muss also wissen, wer der Herr Hauck ist.
Sollte er. Sonst das kann er ist in der Regel hilfreich. Wissen die meisten aber nicht. Keine Sau weiß, wer Hauck ist.
Ja, gut. Das ist ein parteipolitisches Problem.
Nein. Das ist mit Herrn Schmiedl und Frau Sitzmann und Herrn Rülke nicht anders.
Das war der Versuch einer ironischen Spitze. Haben Sie noch Fragen? Ja, bitte.
Sie haben in den Bericht über die Bahnsteigreibung eine Grafik gezeigt, wo ein Zug auf einer schreibenden Ebene steht, die aber sehr viel schräger ist als die wirkliche
befürchtete Bahnsteigneigung.
Die Grafik, die gezeigt wurde, zeigt Ihrer Ansicht nach eine, sagen wir mal, übersteigerte Version der Wirklichkeit, was diese Neigung anbetrifft, in der die Züge einfahren.
Also zum einen, das stimmt, klar, aber nur zum Teil. Grafiken sind immer Abstraktion, es sind keine Verhältnismäßigkeiten. Natürlich ist es ein bisschen krass gewesen. Die Quelle dieser Grafik, haben wir auch hingeschrieben, war der VCD, der Verkehrsclub Deutschland. Die war eigentlich noch ein bisschen krasser. Und so wie es unsere Grafiker übernommen haben, war die Neigung die gleiche, aber da war nur ein Fünf-Wagen-Zug drauf, womit das Verhältnis natürlich noch krasser ist. Das geht gar nicht. Dann wird es immer schlimmer. Also habe ich denen gesagt, tauscht das Ding aus und macht wenigstens zwei Züge, damit die Länge größer wird und damit das Verhältnis sich eher angleicht. Das ist ein Problem, wenn Sie solche Dinge bringen. Da haben Sie immer die Problematik, dass eine verständliche Darstellung, die das Problem in seiner zugespitzten Form sehr deutlich macht, immer die Gefahr birgt, natürlich auch als Übertreibung verstanden zu werden. Das ist schon klar. Also das ist eine Problematik, die ist bei Grafiken meist so, aber Grafiken sind meist so, dass sie die Verhältnisse in etwas zugespitzter Weise darstellen.
Womöglich der Fluch der Medien, die Zuspitzung.
Ja, ja, siehe Bourdieu, ne? Also das darf man nicht vergessen. Ja.
Nun gut, last call. Möchten Sie noch was wissen von unserem Referenten? Vielleicht gebe ich noch einmal die Chance, denjenigen, die eigentlich hier die Hauptpersonen sind, nämlich die Studenten, die immer nie etwas fragen, was mich doch leicht irritiert. Möchten Sie es nicht mal wagen? Man muss einfach nur was sagen. Es gibt übrigens gar keine dummen Fragen. Es gibt höchstens dumme Antworten und für die ist der Mann hier vorne zuständig. Na, trauen Sie sich doch mal, meine Güte. Also man braucht immer ein Dreiviertelsemester. Ah, ein Student, dann darf der Ex-Student nicht. Ein Student. Also, welche Gefahr liegt in der Abstumpfung, zum Beispiel bei Zeigen von brutalen Bildern? Kurzfassung, okay.
Das ist natürlich ein Riesenproblem, aber wir können natürlich auch nicht sozusagen das Level höher legen. Sozusagen, wenn man im Internet immer mehr sieht, also ganz, ganz aktuell, im Internet können Sie die Enthauptungen richtig angucken. Das machen wir nicht. Und ich finde, das dürfen wir auch nicht machen. Ich fand schon ziemlich grenzwertig, dass man die Leute kurz davor zeigt. Ist das noch deren Würde, wenn man die zeigt, kurz bevor sie umgebracht werden? Schwierig, schwierig. Man hat es gezeigt, also mir wird es da anders. Ich glaube, da ist man sehr, sehr hart an der Grenze, wo man die Würde dieser Menschen, die da wirklich auf brutalste Weise umgebracht werden, eigentlich nicht mehr hält. Also das ist für mich schon absolut grenzwertige Geschichte. Also ich hätte das Skrupel gehabt, die zu zeigen. Man kann auf der anderen Seite sagen, aber damit wird es deutlich, damit wird die Brutalität umso deutlicher. Aber ich frage mich, wie viel sozusagen kognitives Verständnis kann ich voraussetzen und wie viel Vernunft und Ratio, dass ich sowas nicht zeigen muss.
Vielleicht als Hinweis. In Deutschland, die Journalisten, das ist so ziemlich der einzige Berufsstand, der eine Ständeethik formuliert hat, den Pressekodex des Deutschen Presserates, der genau auf solche Fragen auch versucht, ein bisschen Einfluss zu nehmen. Und es gibt eine Selbstverpflichtung der deutschen Medien, sollten sie gegen die Spielregeln, die man dort gemeinsam verfasst hat, verstoßen, dann kann eine Rüge des Presserates erteilt werden und die wird dann auch von dem Medium publiziert, das betroffen ist. Also das entschärft nicht die Situation, klar, aber es zeigt, dass es ein Bewusstsein gibt über diese Situation und dass man versucht, sie zumindest mal anzugehen. Es ist nicht der einzige Berufsstand, der mit ethischen Fragen sich auseinanderzusetzen hat. Wo ist der Einzige, der bisher solch eine Ständeethik formuliert hat, mit einer Sanktionierung im Anschluss. Oder zumindest ist der erste, vielleicht gibt es mittlerweile welche, ich weiß, dass was weiß ich, der VDI zum Beispiel auch ein Gremium gebildet hat, Verband Deutscher Ingenieure, um eine Ständeethik zu entwickeln, aber ich glaube nicht, dass da eine Sanktionierung mit verbunden ist. Jetzt noch der Ex-Student, Sie müssen noch ein bisschen warten.
Ich schaue abendlich die Tagesthemen vor dem Einschlafen in der Mediathek online. Spielt das auch eine Quote rein? Die Quote an sich ist ja eine Hochrechnung. Die Daten aus der Mediathek sind ja fixe Zahlen. Wird das verrechnet oder?
Also im Augenblick
gehört nicht. Zur Quote, gehört zur Quote die Abrufzahl der Mediathek.
Also in die Fernsehquote wird sie nicht reingerechnet, aber man macht natürlich Erhebungen über die Klickzahlen und nicht nur die Klickzahlen, sondern Verweildauern und so weiter. Wobei ich ehrlich gesagt noch nicht sagen kann, wie stark diese Internetnutzung tatsächlich schon eine Rolle spielt. Also wir merken auch, es läuft immer mehr online. Man geht weg vom linearen Programm, also die Nutzer, sondern gucken sie eben, wie sie in der Mediathek. Das ist noch nicht wirklich in Relation gesetzt, was das ausmacht.
War das nicht der Anlass, die Gebührenerhebung zu verändern?
Sind deshalb die Gebühren verändert worden?
Naja, in der Produktion, nicht in der Quotenerhebung. Also das ist nicht... Man weiß, diese Entwicklung geht in diese Richtung. Die Gebührendiskussion war eine völlig andere. Da sagte man, man will nicht weg davon, von irgendwo an der Tür zu klingeln, weil man auch nicht, weil es war einfach festgemacht am Gerät und am Haushalt. Und das ist eine Rechnung, die so nicht mehr geht. Das war der Punkt, warum man sagt, man muss es aufgrund der Internetnutzung natürlich auf eine andere Basis stellen, weil dieses Prinzip von ich habe ein Autoradio, ich habe einen Fernseher in die heutige Zeit schlicht und einfach nicht mehr passt. Deshalb musste man diese Gebührenstruktur verändern und ist deshalb zur Haushaltsabgabe gekommen. Aber das war eine politische Sache, die ist nicht auf dem Mist der Sender gewachsen, sondern auf dem Mist der Politik.
Kurze Frage zum Abschluss. Sie wollten noch.
Ja, ich wollte fragen, und zwar habe ich den Eindruck, dass die Takes immer kürzer werden, also die Schnittfolge immer schneller kommt.
Hat sich die Schnittfolge verändert, wird sie schneller gesetzt als früher?
Ja, kann man schon sagen, wobei das ein sehr langer Prozess ist, der gelaufen ist. Also bei uns war früher so, unter 4 Sekunden hat man keinen Schnitt gemacht, jetzt sind es durchaus auch 2 Sekunden. Das ist, ja, was man, naja gut, das ist einfach eine Frage auch der Gewohnheit. Also zum Beispiel, was man jetzt auch hat, sind sogenannte Jump Cuts. Das heißt, Sie haben zum Beispiel, der Minister geht durchs Bild und dann setze ich einen Schnitt, nehme ein Stück aus diesem Gang heraus und füge ihn direkt dran. Das kann man mehrfach machen, das kann man auch rhythmisch machen. Ich habe das bei diesem Haushaltsbeitrag, der ist erst jetzt gelaufen, ich hatte schlicht, war immer am Produzieren, den konnte ich einfach nicht hier noch runterziehen. Das findet man inzwischen in Nachrichtenformaten auch okay. Das ist eine Veränderung einfach der Sehgewohnheit auch. Also, aber wenn Sie zum Beispiel an Stummfilme der 20er Jahre gehen, Metropolis, das ist teilweise viel wilder geschnitten worden als in den tollsten Videoclips heute. Also neu ist das nicht, neu ist es allenfalls, dass es in Nachrichtenformaten auch verwendet wird. Die Tagesschau macht es nicht, ich halte es auch nicht unbedingt für der Weisheit letzten Schluss, weil es wieder so ein Element des Ablenkens ist, weil man nichts damit erzählt, sondern einfach nur irritiert. Und deshalb halte ich längere Schnitte durchaus für brauchbar, aber man hat auch so ein Gefühl. Also früher, wenn ich mal neben einer Cutterin saß, einer älteren, da waren wir relativ gleich im Rhythmus, wann muss der Schnitt kommen. Und bei den Jüngeren merkt man, die wollen früher auf den Knopf drücken. Also das sind so Dinge, die sich verändern, aber das hat auch mit Gewohnheiten zu tun. Hängt auch vom Sujet ab. Also wenn ich ein Thema hat, was wirklich einfach für längere Einstellungen steht, wo man zugucken kann, dann lässt man die auch länger stehen. Also wenn Sie zum Beispiel Kinofilme angucken, die haben keine wilden Schnitte für gewöhnlich, nur sehr selten.
Herzlichen Dank. Danke für die muntere Diskussion. Ich kann, der ich ja auch mal ein Medienmacher war, sehr wohl nachvollziehen, dass man manchmal nicht mehr so ganz mitkommt und das Gefühl hat, da verändert sich massiv was. Ich tröste mich mit dem Satz, Sterblichkeit ist ein evolutionärer Vorteil. Probieren Sie es heute Abend nicht aus, kommen Sie nächste Woche wieder. Da kommt Ernst-Peter Fischer und wird darüber reden, wie man mit dem Auge denkt und welche Rolle die Bilder in den Naturwissenschaften spielen. Harald Kirchner, herzlichen Dank. Ihnen einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal.
Danke Ihnen.